Das ist «Flirren», ein Podcast über Utopien von der Vera und der Cami.
Hallo Cami.
Hallo Vera.
Hey.
Hey.
Kommt uns mega lang vor, haben wir vorhin gesagt, dass wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben.
Ja, wo es eigentlich nicht wirklich länger ist. Aber ich glaube, es ist viel passiert.
Ja.
Also, ist... bei uns beiden. Aha. Wir sind beide noch weg gewesen. Und das muss ich dir erzählen. In meinem Leben hat es in der Zwischenzeit ein Wochenende in einem Grand Hotel gespielt.
Nein, wirklich?
Ja. Ja, und dort habe ich müssen an dich denken, weil das Grand Hotel an und für sich ist wunderschön gewesen. Aber noch viel beeindruckender ist die Lage.
Okay.
Weil es steht einfach, vielleicht müsste das Grand Hotel sein, aber es ist einfach direkt über dem See. Also so wie aus dem Wald, aus dem Felsen, raus, über dem See. Und wir hatten eine Suite.
Okay.
Mit einem riesen Fenster über den See. Und dann hat es so einen Moment, wo ich dort so das Fenster aufgemacht habe und du bist so wie fast schwebend über dem See und dem Wald und so. Und dann dachte ich echt so, wow. Und das habe ich sonst selten. Aber so, wieso wohne ich in so einer, weißt, in so einer Strasse? Wenn man noch sein Leben theoretisch. Nicht, dass ich Dauerzugang zu Grand Hotels hätte, aber wenn man doch sein Leben theoretisch an so schönen Ort könnte verbringen. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht bin ich einfach auch, was die Natur anbelangt, ein verdammtes Luxusgeschöpf. Weißt du,
wie meinst du jetzt das genau?
Ja, dass ich habe jetzt null Bedürfnis, so wie du das, glaube ich, ein bisschen mehr hast, so in den Wald zu leben.
Ja.
Aber eine geile Naturkulisse vor meinem Grand Hotel-Fenster kann ich sehr schätzen.
Ja, du meinst,
ich glaube, das ist mein Zugang zu der Natur, habe ich festgestellt.
Es muss dann wie so wirklich extravagant sein. Oder es muss wirklich so, es muss wie so spektakulär etwas hergeben, damit du wie so das spürst.
Ja, eigentlich inszeniert.
Ja,
eigentlich inszeniert.
Das passt ja auch gut.
Das passt auch. Eigentlich inszeniert und mit Distanz.
Ja.
Weißt du, dass ich nicht mit drin bin?
Du bist, sondern du machst das Fenster auf und du siehst dann die Aussicht.
Mhm. Und so maximal schmöcke ich so ein bisschen die See- und Waldluft, wenn ich das Fenster aufmache. Und das berührt mich dann schwer. Aber das ist gut. Weißt du, was ich meine? Ich dachte, das muss ich mit dir teilen. Das ist mein Naturzugang, habe ich jetzt herausgefunden. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber es ist eine Feststellung.
Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mal an so einem Ort gewohnt. Ziemlich genau so. Ich glaube, du bist mich dort nie besuchen.
Ich überlege jetzt. Doch, bin ich gewesen.
Bist du gewesen? Dort ist es ja auch ein bisschen so. Wir haben, unser Haus ist ja wirklich sozusagen über dieser, also so wie an einem Fels, und dann ist es mehr oder weniger senkrecht runtergegangen und dann unten dran der Wallensee.
Aber das habe ich super spooky gefunden.
Genau. Und ich wollte gerade sagen, ich meine, der Ort ist so, es ist so ein wunderschöner Ort. Und ich habe dort einfach ein Jahr gelebt und habe wirklich irgendwann müssen sagen, das ist ein Ort, wo man Ferien machen kann und nicht ein Ort, wo man jeden Tag lebt. Also so, das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an den Ort, den du jetzt beschrieben hast, so von wegen immer dort wohnen. Ja, vielleicht ist es auch okay, dass es dort ein Ort ist, eben, wo Menschen für eine kurze Zeit hingehen. Jetzt mal ganz, zum Beispiel auch in einer Art utopischen Welt, wie ich mir sie vorstelle, könnte das ja auch so sein, wenn alle Leute Zugang hätten zu den richtig krassen, schönen, spektakulären Orten, dann fände ich das auch toll, wenn eben die auch ein bisschen reserviert sind für die speziellen...
schönen Momente.
Ja, für so spezielle Momente, für schöne Momente, für, aber nicht unbedingt, eben, dass man irgendwie das Gefühl hat, so, man muss dringend so leben. Also so der Alltag ist vielleicht auch ganz okay, ist der so in einer Strasse, wie du es gesagt hast.
Nein, absolut. Ich glaube, sonst gewöhnt man sich ja auch an die wunderschöne, oder vielleicht gewöhnt man sich nie daran, das müsste es dann nicht. Ich weiß nicht, hast du dich daran gewöhnt?
Nein, eben in mir hat das auch etwas ganz Komisches ausgelöst. Also es war wirklich ein Kraftort gewesen, also so ein Ort, wo ich so das Gefühl habe, dort wird sehr viel auf so ja, auf so bestimmten Ebenen in Menschen wird jetzt sehr viel ausgelöst.
Und
wenn,
du
das jeden Tag hast,
ja,
das ist einfach zu viel. Also es ist ein bisschen wie wenn du jeden Tag würdest, also es ist ja bei allem Extremen oder Krassen oder Wunderbaren oder so, wenn du das immer hast, irgendwann stumpfst du entweder ein bisschen ab oder du kommst irgendwann ein Burnout über.
Mm.
Aber genau, ich bin nämlich nach einem Jahr wieder gegangen und es hat gute Gründe gehabt. Und es hat auch mit dem Ort an sich zu tun gehabt.
Ja, aber es ist lustig, weil also ich habe den Ort, wo du gewohnt hast, also, den, also meine Grand Hotel-Aussicht habe ich jetzt so als Freiheit, eben so eher so als Fliegen oder so erlebt, von der Landschaft her. Und dort, wo du gewohnt hast, habe ich es aber, das habe ich eben noch häufig in den Bergen, habe ich es, ich meine, das ist ja einfach auf der einen Seite runtergegangen, in den wahnsinnig tiefen See, das Loch runter, und hinten dran hast du gerade so die riesen Felswand im Nacken gehabt. Das habe ich recht spooky gefunden, eher als, weißt du, als jetzt so, als dass ich das Gefühl hatte, ah, das gibt mir jetzt Kraft, wenn du sagst Kraftort. Also schön war es schon, aber ich habe, so, ich habe es noch existenziell gefunden. Ja, irgendwie.
Voll. Aber cool, hast du das geteilt mit mir? Weil, ja, ich glaube, das ist ja auch dort an, wo ich ja eigentlich auch ein bisschen wette mit dieser ganzen, wenn ich sage, hey, ich finde das voll wichtig und spannend, was wir für einen Naturbezug haben und dass das eben etwas auch mega Persönliches ist und dass eigentlich, wenn ich etwas möchte, dann ist es einladen dazu, um die Reflexion ja eben zu machen. So, hey, was ist denn, was in mir inne wird lebendig, wenn ich an welchen Orten bin, wo kann ich auftanken, wo fühle ich mich wohl, wo finde ich spooky. Ich finde genau diese Sensationen, also so das Sensorium zu entwickeln, das finde ich voll schön. Und dort sehe ich auch wirklich mega viel Kraft drin. Und auch wenn wir über das auch in Austausch gehen miteinander. Ja, eigentlich dann finde ich schon mal voll toll. Auch wenn ich es natürlich auch ein bisschen kritisch finde, dass du sagst, ich brauche ein Grand Hotel am schönsten Ort, um mich irgendwie verbunden fühlen mit der Natur. Das ist natürlich, hat auch seine...
ein bisschen ironisch, ein bisschen selbstironisch durchaus.
Genau. Also, ich bin jetzt ganz ehrlich, aber ich bin so nervös und ich muss das jetzt mit dir teilen und ich will das wirklich auch so offen mit dem gerade umgehen. Wir haben uns entschieden, sprich ich habe darauf bestanden, dass wir zu unseren grossen Wörtern, die wir jetzt in den letzten paar Sendungen zusammen elaboriert haben, dass das Thema Wissen auch dazugehört.
Und ich bin total blank. Also heute... Ich habe nichts vorbereitet, ich weiss nichts. Ich sitze total entspannt da, weil ich das Wissen der Vera überlassen habe. Weil, ja, nein, es war spannend, als wir über die grossen Wörter geredet haben. Auf die eine Art habe ich es total verstanden, dass du Wissen für Utopien vorgeschlagen hast. Also es macht für mich Sinn, aber vielleicht brauche ich einen kritischeren Zugang oder so dazu, damit mich dann das Thema, weißt, interessiert. Du wirst mich jetzt sicher überraschen in dieser Sendung, aber für mich war es mehr so etwas, wo ich gedacht habe, Wissen ist wichtig.
Ja.
So, ja. Also.
Ja, voll. Und bei mir ist es genauso. Ich habe dann wirklich mich jetzt in diesen 2 Wochen seit letztem Mal, also ich habe mich jeden Tag... habe ich einerseits mich verflucht für das, dass ich gesagt habe und bestanden habe darauf, dass ich bei dem Thema bleiben will. Und gleichzeitig ist in mir, und das ist auch jetzt immer noch so, so eine unglaubliche Freude, zum eben ein Thema, wo genau für mich ist das wirklich anders als für dich. Für mich ist das so, es treibt mich immer um. Das Thema, was ist denn überhaupt Wissen und was gilt jetzt so als gutes Wissen in unserer Gesellschaft und in Gesprächen, wer wird wie für wird wertgeschätzt für ein gewisses Wissen und wer nicht und welches Wissen wird abgewertet und wie ist das überhaupt entstanden, dass wir so oder so auf Wissen schauen in unserer Gesellschaft. Das sind wirklich so Fragen, wo ich manchmal selber denke, so, wow, wieso, also ich weiß schon, wieso dass sie mich so umtreiben und trotzdem kenne ich das ja mit anderen Themen auch, dass jemand so sagt, mich treibt das so richtig um und ich selber denke so, so ähnlich wie du es jetzt beschrieben hast, so ein bisschen, ja komm, ist doch, es ist doch eigentlich einfach ein bisschen so, wie es ist. Und ich habe darum so Freude, dass ich wie so das Gefühl habe, ich habe mir jetzt so die Stunde von diesem Podcast, habe ich mir auch wie meiner Seele und so meinem inneren Drang, um über das Schwätzen ein bisschen Raum eingeräumt. Und genau, freue mich darum auch so mega fest und glaube ich, ist das auch für mich mega heilsam, um einfach so können, ein Thema, das mich total überfordert, können mit dir so ein bisschen zu besprechen und zu schauen, wo uns das anführt.
Also überfordere mich.
Also, und ich habe mir die Mina Salami an die Hand gewünscht. Und Mina Salami ist Journalistin und Bloggerin. Und ich weiß nicht mehr wieso, aber irgendwann ist mir ihr Buch in die Hand gefallen. Sie ist in Nigeria aufgewachsen, hat aber auch einen starken europäischen Bezug. Ich glaube, ihre Mama oder Papa ist, glaube ich, schwedisch. Genau. Und ihr Buch, das ich heute mitgebracht habe, um eben mich so ein bisschen an die Hand zu nehmen und so mich ein bisschen durch das überfordernde Thema durchzuführen, heisst «Sinnliches Wissen», Englisch «Sensuous Knowledge», und es ist eine schwarze feministische Perspektive für alle. Da habe ich mich eingeladen gefühlt. Und auch Mina Salami sagt, wie ganz am Anfang schon so, okay, es ist so anmassend, wenn man als nicht mega akademische Person, die sich nicht mit Erkenntnistheorie, also eben so die Wissenschaft vom Wissen. Mhm. Wenn man sich nicht mit dem beschäftigt, ist es ja auch irgendwie noch krass. Und läuft man ständig in Gefahr, dass man halt so auch als wissenschaftsfeindlich oder als anti-intellektuell oder so gilt. Und genau, ich tue das, glaube ich, einfach schon mal so sagen, weil ich natürlich, eben wenn ich sage, ich bin mega nervös, auch zum über das Thema Wissen reden, ist, dass ich wie so halt weiss, dass ich mich da in Gefilde hineingebe, wo halt ja, wo man fast nur mehr kann stolpern und irgendwie einem ganzen Gegenstand ja auch umgerecht kann werden. Genau. Aber, und ja, schlussendlich einsteigen will ich tatsächlich so mit der Frage, ja, wenn ich jetzt einfach so sage, ich will über Wissen reden, was kommt dir als erstes so wie in den Sinn, ja, was ist denn, also von welchem Wissen gehen wir aus? Oder weißt du, was ist denn Wissen? Hast du wie so eine Assoziationen zu, was ist sozusagen das Wissen? Oder bist du dort tatsächlich sehr so neutral oder, oder kommt gar nicht so viel? Oder?
Hey, ich merke so, ich unterscheide, glaube ich, einfach extrem in meinem Kopf schon zwischen verschiedenen Wissen. Mhm. Also praktisches Wissen, theoretisches Wissen, Erfahrungswissen, ja, also und dann kommt es für mich halt ganz aufs Feld drauf an, wo man sich bewegt, welche Art von Wissen das gefragt ist. Mhm. Mhm. Und wer das dann wie durch das auch einbringt.
Mhm. Ja.
So. Ja, etwa so würde ich das zusammenfassen. Also auch von mir selber gesehen quasi.
Ja.
Kommt jetzt ganz drauf an, ob wir über Medizin oder über Kunst redet,
ja.
Von welcher Art von Wissen ich jetzt wie würde gewichten.
Ja, von
ihrer Nützlichkeit oder, also weißt du, wenn ich jetzt finde, klar, in gewissen Sachen ist akademisches Wissen mega toll und wichtig, mhm, und grossartig und in anderen Feldern logischerweise bringt es dir gar nichts. Dort ist sehr praktisches Wissen gefragt.
Mhm.
Und ich glaube, es ist auch sehr eine Typenfrage, auf was, dass man mehr zugreift. Ich glaube, ich hätte gerne mehr theoretisches Wissen, funktioniert aber praktischer, als das mir eigentlich lieb ist.
Und kannst du das auch sagen, wenn du jetzt eben so findest, so, du hättest gerne mehr theoretisches Wissen, was da so ein bisschen dahinter liegt? Also weißt du, so, was daran sagt in dir, oh, das hätte ich gerne mehr?
Kommt natürlich auch wieder extrem auf den Bereich drauf an. Wenn ich das sage, ist das mehr, dass ich glaube, Leute bewundere, gerade weil ich es nicht so kann, wo sich so theoretisches Wissen so schön in ihrem Kopf einschubladisieren können und dann im richtigen Moment die richtigen Schubladen ziehen, wo sie dann das theoretische Wissen auspacken. Und bei mir verschwindet das irgendwo in den Hirnwindungen und es ploppt irgendwo so gefühlt wieder auf, aber ich bekomme es selten wieder so exakt in die Finger, wie ich es mir würde wünschen.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Spur, würde ich mega gerne ein bisschen folgen. Und zwar ist es, ich glaube, so mein Unbehagen, wo eben noch schnell mal dann so recht emotional auch in mir etwas auslöst, wenn ich irgendwie unterwegs bin, hat tatsächlich etwas ein bisschen mit dem zu tun, was du jetzt auch beschreibst. So, du bewunderst Leute, die viel theoretisches Wissen über etwas haben oder wo das so gut können, wo dann das im richtigen Moment zücken können, wo dann das vielleicht sogar noch in sehr eloquente Wörter verpacken können. Und es geht mir auch so. Ich glaube, was ich dort merke, eben, was mich oft wirklich hässig macht, ist, dass ich das Gefühl habe, es ist halt auch das Wissen, das in unserer Gesellschaft doch eigentlich fast am meisten halt Wertschätzung bekommt. Und zwar natürlich nicht in allen Kreisen, nicht in allen Milieus, aber doch so, dass wie so das Kopfwissen, das Verstandwissen, dann das vertieft, wie so ein bisschen das akademische Wissen, das wissenschaftliche Wissen, und zwar Wissenschaft im Sinn von so so ein bisschen westlich-wissenschaftlicher, so die Art, der Zugang von Wissenschaft, wo für mich wie so sehr oft, es wird halt, das Wissen wird so ein bisschen als das richtige, das gute, sinnvolle Wissen eigentlich angestellt und alles andere Wissen ist vielleicht eben in gewissen Momenten auch ganz gefragt oder so, aber es ist sehr oft wie nicht in der gleichen Wertschätzung. Und ich glaube, das ist das, was ich eben dann vielleicht in gewissen Momenten auch gewissen Leuten unterstelle. Aber wo ich wie schon merke, wie oft komme ich so in eine Situation, wo ich mich eigentlich unter sehr gleichgesinnten Menschen zum Beispiel befinde, wo, also ich kann vielleicht eine kleine Geschichte dazu erzählen, sagt jemand, erzählt so, dass es, dass die Person hat einen Film gesehen und dort sagt eine Person in diesem Film, das ist eine heilpflanzenkundige Frau, wo in ihren Heilpflanzengärten steht, und dann sagt sie, in dem Film geht es um das Thema Burnout und Burnout-Prophylaxe für eigentlich Leute, die politisch aktiv sind. Und dann sagt die Person, macht sie wie einen Zusammenhang zwischen Entzündungen im Körper und Depression. Also dass wie Entzündungen und Depression etwas miteinander zu tun haben und tut darum die Calendula, Dringelblume als antidepressive Pflanze eigentlich beschreiben. Und die andere Person erzählt mir dann so, ja, und ich habe in dem Moment so gedacht, ah, die ist ja hure esoterisch, was soll das miteinander zu tun haben? Und dann ist die Person irgendwie zwei Wochen später, sagt sie, in ihrem akademischen Umfeld ist sie mit dem in Berührung gekommen, wie fest das eigentlich das erforscht wird, dass Entzündungen und Depressionen, wie gross die Zusammenhänge sind, dass man das auch feststellen kann, wissenschaftlich. Und eben für mich ist wie so, ah ja, voll cool, man kann das auch wissenschaftlich feststellen. Und was mich aber mehr in dem Moment und in solchen Momenten mega stört, ist so, dass wenn jemand nicht kann Fakten nennen und nicht kann das wissenschaftlich beweisen, dass das dann per se wie abgewertet wird und dann eben sogar noch so Stempel drauf, ist esoterisch. Und das ist, glaube ich, dort, wo ich hin will, von wegen, dass das ganze Thema Wissen in mir so viel auslöst, dass ich wie so das Gefühl habe, es ist so oft in Situationen, in sozialen Situationen so klar, welches Wissen als, da können wir uns jetzt wie drauf berufen und das ist so richtig. Und welches Wissen, eben das, was du jetzt vorhin gesagt hast, Erfahrungswissen oder praktisches Wissen, wird dann eigentlich mega schnell sehr undifferenziert, sage ich jetzt mal, abgewertet.
Aber für mich kommt das extrem darauf an, wenn ich vorher schon gesagt habe, und darum finde ich es jetzt spannend oder triggert es mich ein bisschen, wenn du dort mit quasi medizinischen Themen als Beispiel nimmst, lustigerweise, weil es gibt für mich, glaube ich, extrem viel Bereich und natürlich auch Überschneidungen, aber ich würde sagen, hey, Erfahrungswissen ist mega wichtig. Ja. Oder vielleicht auch intuitives Wissen. Also jetzt gerade so, wenn es zum Beispiel im Umgang mit Menschen geht, oder?
Ja.
Ist das überhaupt nicht zu unterschätzen, gar nicht. Wird es vielleicht manchmal, ja. Aber zum Beispiel Medizin, jetzt gerade, wenn es um Medikamente oder so geht, bin ich extrem Anhängerin von evidenzbasierter Medizin und reagiere zum Beispiel auch gerade sehr heikel darauf, wenn ich merke, dass es nicht evidenzbasiert ist, was mir da vorgelegt wird. Von dem her finde ich es jetzt spannend, dass du dort reingehst. Und wir sind jetzt zum Beispiel gerade als spannende Schnittstelle Hebammen in den Sinn gekommen. Weil die zum einen bei so einem Vorgang wie Geburt sehr viel Erfahrungswissen haben und sehr viel auch eben so intuitives Wissen auf eine Art natürlich. Also so müssen darauf eingehen, irgendwie die Frau, die da ist, irgendwie spüren, wie geht es deren gerade und in dieser Extremsituation und auf das reagieren. Und dort würde ich sagen, ist eben so das zugewandte, intuitive Wissen, das ja aus einer Erfahrung herauskommt. Die haben ja dann schon viel. Also, es ist ja durch das auch ein Wissen. Es ist nicht nur eine Momentreaktion. Ja, also, genau. Da kommt mir zum Beispiel eine gute Freundin von mir, hat mal gesagt, dass sie nicht, wie hat sie das gesagt, dass sie nicht an Bauchgefühl glaube, sondern dass sie würde sagen, dass Bauchgefühl etwas ist, wo du entscheidest aufgrund von ganz viel Erfahrungswissen, wo du in dem Moment aber nicht direkt Zugang drauf hast, sondern wo quasi dein Kopf einfach schnell ausspuckt, aber aufgrund von eigentlich eben ganz viel Wissen, wo du hast. Von daher, ich gebe extrem viel auf das intuitive Wissen. Vielleicht, wir reden glaube nachher auch noch über Kunst und Wissen. Dort finde ich, ist das zum Beispiel für mich also sehr eine wichtige Quelle, diese Art Wissen. Aber gleichzeitig, jetzt eben in so einem Feld wie Medizin, finde ich, wie das die evidenzbasierte Medizin macht, extrem toll, weil wir ja auch sehr viel Fallstrick in uns selber haben, wo wir uns selber reinlegen mit unserem Verstand, was wir das Gefühl haben, was funktioniert oder nicht. Und da finde ich es extrem toll, dass du in der evidenzbasierten Medizin ganz viele Möglichkeiten hast, wie du Sachen halt überprüfst. Also, dass du nicht vom Einzelfall ausgehst, wo jemand sagt, mir hat das geholfen, und dann weiß man nachher nicht, ist das jetzt eine Ausnahme gewesen oder einfach ein Zufall, und man darum mit guten Studien und über Jahre und so weiter kann feststellen, was ist jetzt da genau dahinter. Und ich glaube, im Idealfall mischen sich die zwei Formen von Wissen.
Genau. Eben, ich glaube auch, also so wie du es jetzt beschreibst, nehme ich das wahr als dass du wie durchaus findest, hey, verschiedene Wissensformen können sich wie auch ergänzen und es ist nicht per se das eine wie am anderen überlegen. Und ich glaube, ich bin so fest auf dem...
Also jein, ich finde, es gibt, vielleicht werde ich das schon präzisieren,
ja.
Ich finde, es gibt einfach Bereiche, wo Verschiedenes nötig ist. Also wenn es darum geht, dass die einschätzt, wie geht es mir oder halte ich das durch, die Hebamme, dann hoffe ich, dass sie Erfahrungswissen hat und nicht einfach 100 Bücher gelesen und frisch ab der Ausbildung ist. Genau, das ist mir dann 1000-mal lieber. Sie hat einfach schon viele Geburten miterlebt. Wenn es aber darum geht, welches Medikament kommt zum Einsatz oder so medizinische Fragen, dann hoffe ich sehr, dass sie auf dem neuesten Stand von Studienlage und so weiter ist. Und es war zum Beispiel jetzt tatsächlich für mich ein Feld gewesen, wo ich mich auch häufig darüber geärgert haben, weil mir dann in diesem Bereich lustigerweise extrem viel Zeug im Einsatz ist an Grämli und Hilfsmittel und Sachen, wo ich dann im Nachhinein herausgefunden habe, das ist null evidenzbasiert.
Ja, ich glaube, dort kommt halt fest ja auch eine Art, wie eben unser ganzes kapitalistisches System halt, wie, wo sich ja dann sehr fest auch vermischt mit der was wird überhaupt erforscht? Also, dass du halt wie vieles, was Erfahrungswissen ist von den letzten paar hundert Jahren, vielleicht von gewissen Menschen, wo sich zum Beispiel in einer Landschaft bewegt haben und wo dann genau diese Pflanzen wie gesammelt haben, wo die verarbeitet haben und wo das vielleicht tatsächlich als Hebamme so benutzt haben. Und das hat auch vielleicht oft gewirkt, dass dann wie nicht jedes von diesen Grämli kann in dem, also weißt, auf diese Art evidenzbasiert erforscht werden.
Die Sachen, die ich darauf anspiele, sind erforscht worden. Okay. Und als nicht über den Placebo-Effekt hinausgehend. Also sprich als nicht wirksam.
Ja, genau. Also ich glaube, wo ich ein bisschen hin will, ist trotzdem so, dass so die Erfahrung in mir, dass genau das, jetzt sind wir genau in der in diesem Bereich gelandet. Ich habe auch das Beispiel ja gebracht. Mit der Medizin, genau, wo ich so merke, durch das, dass ich mich sehr verbunden fühle mit, genau mit den Pflanzen, mit den Heilkunden. Also verbunden im Sinne von über die Generationen, so wie wir es letzte Sendung auch schon ein bisschen hatten. Wo wir das Wissen über die Pflanzen und über die Verwendung und über all diese Themen, das ist sehr fest dann eigentlich an den Rand gedrängt worden und eben wie so unterjocht wurde, sage ich jetzt mal, von dieser ganzen Entwicklung mit der Aufklärung. Und in der Aufklärung ist eigentlich das dann wie rausgekommen, dass dem Verstandwissen und eben dem intellektuellen Wissen oder dem akademischen Wissen, dass das eigentlich wie das Wissen ist, das halt mehr Wert hat als anderes Wissen. Und ich, also weißt, ich glaube, ich kann dir mega gut folgen im Sinn von, du willst nicht behandelt werden mit etwas, wo, wenn man das auf diese Art erforscht, wo nicht wirksam ist. Und ich glaube, wir sind jetzt wie da, auch jetzt in diesem Gespräch, sind wir genau an dem Punkt, wo ich so merke, früher hat mich das recht ohnmächtig zurückgelassen, weil ich gar nicht, das ist genau also ein Teil davon, wieso das, dass mich das so umtippt, weil ich gar nicht, ich kann dir nicht jetzt eben mit mega schlauen Schubladen in meinem Kopf, die aufgehen, kann ich dir gar nicht so mega gute Argumente jetzt liefern, um zu sagen, so, ja, aber gleich, etwas in mir sagt, es ist trotzdem ein Wissen über ein Grämeli, das jetzt in dieser Art von Wissenschaft halt wie keine Wirkung zeigt. Vielleicht ist dort trotzdem etwas drin, wo auf einer anderen Ebene doch eine gewisse Art von Wahrheit irgendwie hat. Und eben, ich glaube, ich kann es dir nicht, ich kann es dir jetzt nicht erklären. Ich glaube, es ist für mich ein Teil ist, was ich einfach Lust habe, zum, dass das darf ausgesprochen werden, ist wie so unsere Wissenschaft, also so die Minna Salamin nennt es, die europatriarchale Wissenschaft, die ist so ein verklüngelter, also da kommen so fest die Fäden von, wie ich gesagt habe, so, dass die Aufklärung, und die Aufklärung ist ja wie so im Zuge Kolonialisierung, am Anfang vom Kapitalismus, von wieder Zuspitzung eigentlich vom Patriarchat. Also so die Art von Wissenschaft und eben auch medizinische Wissenschaft, wie sie heute eigentlich so funktioniert und so wie sie aufgebaut ist, ist wie so durch und durch eine eurozentristische, patriarchale Wissenschaft oder Welt. Und ich glaube, dort kommt wie mein Unbehagen dann so fest führen, wo ich so merke, und eben, ich will jetzt wie ein bisschen wegzoomen vom ganzen Medizinischen. Also jetzt von,
aber
ja, darfst du gerne.
Bevor wir dort weggehen. Also ich sehe den Punkt. Also ich meine, ich sehe auch all die Kritikpunkte. Zum Beispiel, dass eben wie schlecht, dass die ganze weibliche Medizin, das Thema kommt jetzt immer mehr. Wie schlecht das erforscht ist, ist zum Beispiel eine Katastrophe. Das ist ganz klar. Also, dass die meisten Testpersonen männlich sind, in Medizinstudien, das hat man jetzt, das ist mega lang gegangen, bis man das festgestellt hat. Und jetzt ist das langsam, kommt das in Bewegung und dass man auch sagt, hey, biologisch männliche Körper haben ganz andere Voraussetzungen, wie er zum Beispiel ein Medikament abbaut, als ein weiblicher. Und das muss eigentlich anders angeschaut werden. Also man geht davon aus, dass zum Beispiel Schmerzmittel bei Frauen in der Regel völlig überdosiert sind, weil das ein weiblicher Körper einfach anders abbaut als ein männlicher und so weiter. Also dort sehe ich absolut, wenn du das, eben das mit dem patriarchalen System und so übrigens, absolut. Also dort gibt es aus meiner Sicht auch ganz viele Problemstellungen. Was mir aber gefällt und was ich wichtig finde, ist das System an und für sich. Die einzelnen Akteure kann man kritisieren, aber das System, wie zum Beispiel Sachen eben untersucht werden, wie die Studien gemacht werden, finde ich wahnsinnig toll und in einer gewissen Art vielleicht sogar fast schön. Und das kommt mir extrem entgegen, dass ich weiss, dass dort, vielleicht geht es mir auch um eine gewisse, also um ein genau Anschauen und eine gewisse Ehrlichkeit, wo in dem, einfach in dem Grundsystem, wie so etwas untersucht wird, sorgfältig gemacht wird, dass man am Schluss wirklich sagen kann, was die Wirksamkeit ist, wo man etwas nachweisen kann. Und das finde ich eine wahnsinnig tolle Sicherheit, die in dem liegt. Und du bist ja ein Donna Haraway-Fan.
Yeah.
Und ich habe jetzt vorher gedacht, sie macht ja eigentlich die ganze Zeit die überraschende Verbindung von dem extrem Technoiden auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem sehr Naturverbundenen, wo sie dann so in die Gummiwesen und so weiter einflüssen lässt.
Genau, also wir müssen das vielleicht ganz kurz. Willst du noch schnell etwas über das Gummiwesen sagen? Weil ich glaube, das ist nicht unbedingt.
Nein, das ist, werden die meisten nicht kennen. Sie erfinden noch am Schluss so eine.
Am Schluss vom Im Unruhig bleiben, in dem Buch, wo verschiedene Essays von ihr zusammengefasst sind, ist wie das letzte Kapitel. Ist Gummis Geschichte, glaube ich.
Irgend so etwas.
Es hat nichts mit. Also, es ist ein. Ich sage jetzt mal, es ist eigentlich ein Zufall, dass jetzt Gummi auch Gummi heisst.
Ja, ist ein Zufall.
Genau.
Also, nein, man muss glaub, gar nicht mega viel genauer erklären. Es ist einfach die Geschichte von dieser Gummi, die sich mit einem Falter, glaube ich, ja, oder
mit
so.
Mit dem Monarch.
Genau.
Monarch-Falter.
Gemein macht. Und das meint sie dann überhaupt nicht nur geistig, sondern auch sehr technisch-technologisch irgendwie auch. Also, dass die wirklich dann Genfrequenzen austauschen und so.
Genau.
Und dort habe ich jetzt einfach gedacht, das ist glaub, das, was ich einmal vermisse. So mit dieser Welt, wo du glaub, ein bisschen mehr herkommst. Wo du eben sagst, so, dass alte Wissen und Naturwissen und so, dass das und die evidenzbasierte Medizin würde für mich in meiner Utopie, im Idealfall, von beiden Seiten her in einer ehrlichen, klaren Draufschauen zusammen verschmelzen. Also einerseits, dass die, wie will man die Art Medizin fairerweise nennen? Also ich nenne es jetzt mal naturverbundene Medizin.
Ja.
Dass die naturverbundene Medizin quasi mit dem, was sie einbringt und mitnimmt, angelost wird, grundsätzlich von der evidenzbasierten Medizin, dass das Eingang findet, dass eben nicht Frauen ignoriert werden oder so Sachen passieren. Und gleichzeitig, dass aber von der naturbasierten Medizin, dass man dort nicht die Studienresultate wegschwätzt, wo eine Wirksamkeit könnte belegen und wo extrem toll ausgefuchst sind, wie das gemacht wird, dass man zu dem Ergebnis kommt. Und das Tolle, finde ich, ist ja auch eigentlich wieder an der evidenzbasierten Medizin, dass die Aussage ist dann zum Beispiel, dass keine Wirksamkeit über den Placebo-Effekt raus kann nachgewiesen werden. Das heisst ja dann zum Beispiel eben nicht, es hat keine Wirksamkeit. Der Placebo-Effekt ist extrem wirksam. Aber es heisst halt, das Mittel an und für sich hat nicht einen Wirkstoff drin, der im Körper etwas bewegt. Und das ist ja eigentlich toll, dass man das dann weiss.
Ich glaube, eben für mich ist wie so der Hauptpunkt ist, also du hast jetzt wie so gesagt, ja okay, es findet zum Beispiel in dieser Wissenschaft vielleicht nicht so fest Beachtung, zum Beispiel eben ein Frauenkörper oder so. Ich glaube, für mich ist wie so halt schon das ganze Konstrukt, wie zum Beispiel wie halt geforscht wird oder mit welcher Infrastruktur das geforscht wird oder auch welche Schwerpunkte das geforscht werden. Und eben jetzt wirklich nicht nur in der Medizin, ist schon einmal mein grosses Fragezeichen, ja, dient es dann wirklich dazu, dass eigentlich Zugang gibt, wo alle Menschen können haben, zum Beispiel auch zu medizinischer Versorgung. Also ist das überhaupt möglich in dieser, du hast jetzt vorhin, technologisierten Art, ja, mit all diesen Labors, mit, wo so viel auch Energieressourcen brauchen, wo so spezialisiert zu wissen und so trennend zu wissen. Also ich glaube, das ist das, wo auch bei der Mina Salami so als Verkörperung oder als Wörter gebraucht wird, sodass es ist so ein, nur gewisse ExpertInnen haben dann wie das Wissen, wo wir überhaupt können, etwas damit anfangen können. Und die Frage ist, und was ist dann mit allen Menschen, wo zum Beispiel auch gar nicht das Privileg haben, zum Beispiel um sich auch in diesen Gefilden zu bewegen, also in diesen akademischen, wissenschaftlichen. Also einerseits, wo Teil sein können von so einem Forschungsprozess, aber auch eben auf wen ist dann das Wissen, das dann sozusagen daraus entsteht, auf wen ist das, wem dient es dann auch? Also sind das dann auch Menschen, die nicht in Europa leben und nicht wohlhabend sind oder wo vielleicht nicht so gut funktionierende Körper haben, also behinderte Menschen oder... Also
jetzt mischst du für mich ganz, ganz viel drin. Du hast jetzt ganz viele Punkte genannt. Also grundsätzlich würde ich sagen, zum einen Ja, also man kann zum Beispiel im Internet extrem viel, da spricht die Hypochondrin aus mir, aber du kannst medizinische Leitfäden einsehen. Das ist genau das, nachdem dein Hausarzt auf seinen Schluss gekommen ist, was seine Diagnose ist. Das kannst du nachlesen, das mache ich zum Beispiel immer. Um das dann nachvollziehen können. Ja. Oder auch nachvollziehen, wie wichtig ist jetzt das Medikament, das mir verschrieben wird. Also ist das jetzt alternativlos oder ist es einfach symptombekämpfend? Wie wichtig ist jetzt das und ist es richtig dosiert? So ein bisschen. Da bin ich mittlerweile relativ, also nicht mal unbedingt kritisch, sondern ich will es einfach wissen, damit ich es besser kann einschätzen kann. Also darum sage ich, ja, das kann man selber machen, zu einem gewissen Grad. Also all diese Sachen stehen einem zur Verfügung. Auch diese Studien sind öffentlich. Gleichzeitig, die sind nicht easy zum Lesen und nicht easy zum Einschätzen. Genau. Darum, um auf diesen Punkt zu kommen, oder finde ich es auch wiederum toll, dass du so spezialisierte Menschen hast, die sich um das kümmern.
Genau, ich glaube, dort ist wirklich, das ist vielleicht etwas, was Teil ist von der Utopie auch. So, ich glaube, es braucht wie noch viel mehr Leute, die diese Brücke könnten bauen zwischen, also weißt du, so, bei einer Ärztin eben, oft hast du zum Beispiel sehr wenig Zeit. Aber ich glaube, das fände ich jetzt einen coolen Ansatz, so, dass es viel mehr Leute gibt, die eigentlich, das, was du jetzt sagst, mit diesen Leitfäden und das ist jetzt für mich auch so, ah, okay, cool, spannend. Und wo ich also das Gefühl habe, wie so die Begleitung im, du hast wie so auf der einen Seite so die, das sehr komplexe Wissen, das sehr spezialisiert ist. Und auf der anderen Seite hast du wie sehr viele Menschen, die aus den verschiedensten Gründen wie nicht die Energie oder die Kapazität oder selber eine Art Bildung oder so haben, weißt, die das können übersetzen für sich. Ja, was heisst denn jetzt zum Beispiel so eine Studie für mich? Oder, und dass es auch könnte cool sein, wenn es wie so mehr Vermittlungspersonen gibt, die eben dann einem können erklären können, wie das zustande gekommen ist oder wo man sich wie miteinander könnte so zu dem auch austauschen. Das ist mir jetzt gerade so.
Ja, das fände ich auch super. Also wenn es einzeln ist, dann bräuchte natürlich, das ist ein Problem, wo auch die meisten Mediziner, die ich mit ihnen geredet habe, so sehen, Zeit, wie du sagst. Genau. Also
da sind wir wieder bei der Zeit.
Wir sind wieder bei der Zeit. Es müsste mehr Zeit dazu da sein. Und zum anderen ist es natürlich ein Thema von der Wissenschaftsvermittlung in den Medien. Also das gibt es ja, Wissenschaftsjournalismus. Dort, und da regt sich auch quasi den Leuten von der Wissenschaftsseite darüber auf, dass das natürlich zu einem gewissen Teil auch ein Clickbait-Problem unterliegt. Dass
was Wissenschafts- heißt das? Clickbait?
Clickbait, alles, was reisserisch ist, wird mehr angeklickt. Yeah. Das heisst, häufig in den Medien werden halt Sachen gesucht, wo reisserisch sind. Yeah. Das heisst, ein Vorwurf, der oft kommt jetzt von der Wissenschaft, ist, dass irgendwelche komischen Studien dann extrem gross publik gemacht werden, wo eigentlich in der Wissenschaftscommunity jetzt eher gesagt wird, haben nicht wahnsinnig viel Hand und Fuß, aber es ist eine Studie, aber die müsste jetzt eigentlich noch dreimal gegengecheckt werden. Genau. Und die kommt dann aber in den Medien, wie es irgendwie ein mega geil, spektakuläres Ergebnis ist.
Aha. Ja, voll.
Was natürlich nicht zu der Vertrauensbildung von wissenschaftlichen Studien dann beiträgt.
Ich glaube, du hast wie vorher das mal noch aufgebracht. Ah, genau, eben, dass du wie dir würdest wünschen, dass das wie kann miteinander, also dass wie so zum Beispiel jetzt, in dem, wenn wir beim Beispiel Medizin bleiben, eben so naturverbundene Medizin und akademische Medizin, wenn das wie so könnte miteinander so ein bisschen ebenbürtig nebeneinander und miteinander stehen. Und ich glaube, da bin ich voll bei dir.
Nein, also, ebenbürtig meine ich nicht. Im Sinn, also, ich finde, sie müssen einfach aufeinander hören.
Ja, gut. Also, ich glaube, ich meine es im Sinn von ebenbürtig. Ich habe wirklich nach wie vor, also auch wenn ich finde, das ist jetzt auch wieder ein gutes Beispiel für, du hast das auf eine sehr schöne Art jetzt können, wie so deine Position eigentlich auch so klar machen und wo ich auch mega nachvollziehbar finde. Und ich also dachte, ja stimmt, was ist denn eigentlich mein Problem? Sie hat ja irgendwie mit so vielem Recht und genau, und das also will ich auch bei dem bleiben. Und ich finde es auch voll, also das ist genau eine Auseinandersetzung, genau, wo ich so schon sehr viel habe versucht oder wo ich auch schon viel dann ernsthaft gestritten habe mit Leuten. Aber eben auch, weil ich gemerkt habe, dass in mir so ein ja, aber da ist noch etwas. Da ist noch etwas, wo trotzdem für mich nicht aufgeht. Und ich glaube, das hat tatsächlich einfach auch damit zu tun, mit dieser eurozentristischen Sicht. Also, dass wir ja trotzdem halt, wir beide jetzt, wir sind da aufgewachsen und wir leben da und wir haben wie halt, wir sind auch sehr fest so sozialisiert. Und dass ich halt einfach weiss, es gibt an vielen Orten auf der Welt oder in der Vergangenheit, aber auch im Jetzt, gibt es Leute und die leben wahrscheinlich besser als wir da, im Sinne von glücklicher und also glücklicher, nein, das will ich nicht sagen, sondern die haben auch funktionierende Gesellschaften und eben vielleicht sogar demokratischere, vielleicht sogar egalitärere und die haben nicht die Hightech-Spitzenmedizin, wo wir Zugang haben. Und die Hightech-Spitzenmedizin, wo wir Zugang haben, mit eben dem ganzen Input an Geld und Zeit und Ressourcen und also Menschenressourcen von wegen Ausbildung und so, das ist etwas, wo ein bisschen fragwürdig ist, ob denn das zum Beispiel überhaupt gehen für alle Menschen auf dieser Welt. Und das ist ein bisschen meine Frage. Also dort komme ich, glaube ich, und jetzt für mich wäre die Medizin auch eine von der letzten Bastionen, wo ich würde sagen, hey, da müssten wir, wenn wir jetzt würden in einer freien Welt leben, dann fände ich auch, müssten sehr viele Ressourcen in die medizinische Forschung gehen. Während andere Hightech, wie sagt man,
Bereich
würde viel vorher, würde ich finden, ja, hören wir auf, forschen an Gift, wo, also Pflanzenschutzmittel. Hören wir doch einfach auf, an dem herumforschen, weil das schlussendlich, wenn man das grosse Ganze anschaut, wird das immer nur mehr Nebenwirkungen nach sich ziehen, als dass es wird für uns etwas Gutes daraus herauskommt. Und das finde ich bei der Medizin, genau, steht das wie noch, darum habe ich eigentlich nicht wollen, die ganze Zeit nur über Medizin reden, weil für mich das auch ein Bereich ist, wo ich wie noch mal etwas anderes finde, als eben, wenn wir sagen, ja, forschen wir doch an irgendwelchen Technologien um, die man schlussendlich einfach für Waffen braucht. Dort finde ich, ist es viel klarer, dass wie so das Hightech-Wissen eben auch sehr viel, also dass das halt sehr heikel auch ist und sehr gar nicht unbedingt so klar, dass wir als Gesellschaft müssen an dem herumforschen, sondern theoretisch könnte man auch sagen, hey, machen wir eigentlich einfach gar nicht. Und ich glaube, das ist gleich auch ein Stück weit das, was ich bei der Medizin das Gefühl habe, es gibt ganze Medizinsysteme, es gibt ganze Wissenssysteme, die eigentlich ohne diese Art von Hightech-Medizin auskommen und wo ich trotzdem auch spannend finde oder mir tatsächlich sogar könnte vorstellen, innerhalb von dem zu leben. Und ich glaube, dort habe ich so ein bisschen anwählen.
Darf ich nochmal?
Ja, du darfst drin reinkommen.
Darf ich nochmal drin kommen? Also ich finde, jetzt hast du ein riesen Fass aufgemacht, weil, also ich finde, es sind jenes verschiedene Teilbereich, wo man nochmal gesondert müsste darüber reden. Geht jetzt um Waffen, geht es um politisches System, wenn du jetzt andere Gesellschaften und so ins Feld führst. Also, und ich hätte, glaube zu jedem von diesen Punkten wieder eine andere Meinung. Also um das könnten wir 10 Sendungen machen. Darum komme ich jetzt nochmal schnell zurück auf die Medizin, weil du am Anfang gesagt hast, ob denn alle an dem teilhaben können. Dort würde ich sagen, ja. Also natürlich noch nicht so weit, wie man sich würde wünschen oder ich es mir würde wünschen, aber Kindersterblichkeit ist zurückgegangen, extrem viele Erkrankungen sind weltweit zurückgegangen. Also dort gibt es ja doch sehr nachweisbare Erfolge, wo weniger Leute gestorben sind aufgrund von evidenzbasierter Medizin. Also so, um das mal so stehen lassen. Das ist eine, was ich noch sagen wollte. Und das andere, ich bin letzte über ein Interview gestossen mit dem Yuval Noah Harari. Der hat jetzt gerade, sein neuestes Buch ist Nexus über Digitalisierung, aber bekannt wurde ist er mit
«Eine kleine Geschichte der Menschheit».
Ja, ich glaube, mit dem ist er bekannt worden. Ist Historiker und tut viel eben auch über wissenschaftliche, also Wissenschaftshistorien oder so, Bücher schreiben. Und er hat dort in diesem Interview, ich tue das dann auch in die Shownotes gerne, eigentlich die These vertreten, dass halt das Problem ist, dass die Wissenschaft in vielen Punkten, und da schließt sich bei uns ein Kreis, keine geile Erzählung hat. Weil es bei irgendwie der Erforschung von irgendwelchen Fragen, irgendwelchen Reagenzgläsern oder so, gibt es kein Gut und Böse, es gibt keine Heldenreise, es gibt keinen irgendwie Sinn, der uns geil vorkommt. Und wenn es in die Richtung Physik oder so geht, dann ist eh irgendwie, ist man dort in Welten und Dimensionen unterwegs, die halt für uns extrem schwierig zum Nachvollziehen machen sind. Und er behauptet eigentlich, dass wir extrem halt in diesen Mythen verhangen sind und unser Hirn darum, eben wir sind ein bisschen süchtig nach dem Zeug, auch überall eine tolle Erzählung drin sucht. Mhm. Irgendein Erweckungserlebnis, ein Wunder und. Und vielleicht ist das, das ist jetzt ein bisschen gemein von mir, aber vielleicht ist das das, was du dann einmal auch in dieser jetzt Wissenschaftsding, in dieser Medizin vermisst, was ich extrem gut nachführen könnte.
Die geile Geschichte, oder was?
Ja, es hat nichts, was einen berührt.
Ja, also es ist.
Nein, wenn wir wenn du jetzt sagst, alte Kulturen, alte Heilgeschichten.
Also ich meine nicht so alte Kulturen vor allem, ich meine wirklich auch Kulturen, die heute leben und wo ganze Medizinsysteme oder Wissenssysteme haben, die einfach nicht europatriarchalische, rationale Wissenssysteme sind. Und ich es wirklich problematisch finde, wenn wir da so tun, als wäre das per se nicht wertvolles Wissen. Und als hätte das nicht auch ihre Art von Relevanz für ein Leben oder für eine Gesellschaft. Ich glaube, ich mein wirklich fest das.
Aber ich finde, da kommt es darauf an, auf welcher Ebene man es befragt. Also ich finde, wenn man es vom Kulturellen her befragt, gebe ich dir absolut recht. Finde ich, ist das mega wertvolles Wissen und mega wertvolle Geschichten und würde ich das überhaupt nicht wollen, abgewertet sehen. Wenn man jetzt aber in so einem Bereich, dann bleibt die eben Medizin, wo man sagt, hilft jetzt dann genau die Wurzeln, wo sie seit langem sagen, das brauchen wir für das Ritual oder was auch immer. Ich sage jetzt irgendetwas, das ist wichtig für unsere Kultur. Dann finde ich, kann man schon fragen, gibt es jetzt dort dafür einen Beweis, dass die Wurzeln hilft?
Also ich werde jetzt gerade bei der Kultur bleiben. Ich glaube, da geht mir gerade das Licht auf. Danke für das Stichwort. Ich glaube...
Aber zum nur noch schnell sagen, das ist mir wichtig, dass man das nicht vermischt.
Was jetzt?
Kultur und so etwas wie Medizin.
Ja, mal, ich glaube eben, vielleicht ist das ein Punkt. Ich kann das nicht trennen in meinem Kopf. Und für mich ist halt Medizin, wo du jetzt auch eben eine Lanze dafür brichst, ist genau das. Das ist die Medizin von unserer Kultur, von der europatriarchalen Kultur. Und ich glaube, darum, weil ich finde, dass unsere ganze Kultur ist irgendwie im Kern, also es ist die Kultur, wo halt die Natur und das Leben auf dem Planet echt an den Rand bringt, und zwar seit ein paar hundert Jahren. Und die Medizin ist so fest ein Teil von dem Ganzen, ich kann das nicht trennen voneinander. Für mich ist das darum eine schwierige Art auf Körper, auf Gesundheit, aufs Leben eigentlich zugreifen, ist genau, dass man alles versucht voneinander zu trennen und dass man versucht zu sagen, ja, das hilft, das kann man so und so erforschen und dann herausfinden, die Wurzeln hilft nicht, weil ja, vielleicht hilft sie nur, wenn du sie innerhalb von dem Ritual einnimmst. Und ein Ritual kannst du nicht auf diese Art extraktivistisch, ich glaube, das sagt man nicht so, man kann das nicht auf diese Art erforschen, wie man das kann, was kann man nicht, also doch.
Doch, also man kann das Ritual, könnte man erforschen.
Könnte man so erforschen, evidenzbasiert und so, dass man es immer wieder gleich macht. Also ich glaube nicht, dass man das in einem Labor könnte, ohne dass man.
Nein, muss ja nicht immer ein Labor sein, aber da gibt's so viele Möglichkeiten, wie du Studien kannst machen, dass du das könntest erforschen mit ganz vielen Leuten zum Beispiel, was ist tatsächlich der Heileffekt nach dem. Das kannst du erforschen.
Aber also, ja, genau. Glaubst du, das wird gemacht?
Ja.
Also, das wäre ja mega aufwendig, wenn man würde wollen, Doppelblindstudie und dann mit 1000 Wiederholungen. Und, also ich glaube,
also es wird natürlich nicht bei jeder Kultur und in jedem Fall gemacht, aber es gibt ganz viele Bereiche, wo genau das gemacht worden ist, mit Ritual, mit Medizinsachen aus esoterischen Bereichen jetzt zum Beispiel. Ich kenne das sogar so, dass das in Absprache mit diesen Leuten gemacht wird. Also, dass die Leute mit einbezogen werden, die zum Beispiel das durchführen und gefragt wird, ist jetzt das das Setting, wo du dahinter stehen kannst und wo du würdest sagen, das ist das echte Setting, sonst wiederholen wir es nochmal und so weiter. Also, diese Bestrebungen werden gemacht. Könnte ich jetzt Beispiel dafür nehmen?
Okay, ja, cool. Also, jetzt gerade, wenn es wirklich um so etwas geht, ja, voll, das würde mich voll wundern. Genau, ich glaube, das ist für mich, wie dort habe ich ein bisschen anwählen. Für mich lässt sich das halt wie nicht trennen. Und wir sind jetzt wie.
Aber es ist ein spannender Punkt, Vera, weil ich finde, ich verstehe mega gut, dass es sich für dich nicht trennen lässt. Und in einem gewissen Punkt, finde ich, hast du recht, dass ich es nicht trennen lässt. Weil es tönt immer so gemein, wenn man sagt, das ist der Placebo-Effekt. Lustigerweise, das Thema, das ich auf die nächste Sendung vorbereite, geht genau in die Richtung. Okay. Weil der Placebo-Effekt oder auch der Nocebo-Effekt, das Geschwisterte vom Placebo-Effekt, wo Placebo-Effekt ist, dass der Körper reagiert, wenn er das Gefühl hat, dass ihm etwas hilft. Und dort langt allein das Gefühl, dass etwas Positives kommt. Und das Gleiche gilt mit Negativ. Und die Auswirkungen körperlich können massiv sein. Also, das ist nicht, also da gibt es ganz, ganz krasse Effekte, die nachgewiesen sind, dass es auf das zurückgeht. Und ich glaube auch, dass gesellschaftlich der Placebo-Effekt, dass wenn du daran glaubst, dass etwas gut ist, dass der extrem wirksam ist. Und das sagt man aber auch in der evidenzbasierten Medizin. Also Placebo-Effekt, der kann dich heilen, wenn du einfach ganz fest daran glaubst. Und das ist
aber eben, du musst nicht einmal daran glauben. Das ist ja das Spannende.
Nein, du musst nicht einmal daran glauben. Ja, genau,
das finde ich wirklich der Allergeilste. Du musst nicht einmal daran glauben, wenn man dir etwas gibt. Und sagt, das könnte auch ein Placebo sein, dass du dann trotzdem,
ja,
dass es trotzdem führt.
Das wirkt immer noch, weil du das wie gespeichert hast als,
irgendwie, ja,
als etwas Wirksames. Wie soll ich sagen, dass der Effekt wertvoll ist, das stelle ich gar nicht in Frage. Und dass zum Beispiel Ritual, die durchgeführt werden, die zum Beispiel darauf auswirken, dass der Placebo-Effekt von mir aus auch in Kraft tritt, den hat man ja irgendwie auch nicht schon immer benennen. Das ist ja wegen dem trotzdem mega wertvoll, weil das hilft dem Körper ja trotzdem, es hilft der Gesellschaft, es hilft der Gemeinschaft. Das, finde ich, ist einfach nicht zu unterschätzen an wertvoll. Was mir darum geht, ist, darum bin ich gerade so angesprungen auf das Medizinthema, wo wir jetzt nicht mehr davon weggekommen sind, was mir wirklich leid tut.
Aber ich sage noch etwas zu dem.
was dort für mich der Punkt ist und warum ich es unbedingt will getrennt habe, ist, einfach wirklich nur der Punkt von dem Mittel, das dann zum Einsatz kommt, dort will ich dann wissen. Und finde es eben auch wahnsinnig toll, dass man das kann wissen. Ob das über den Placebo-Effekt hinaus, und es klingt nicht mehr so, als wäre der Placebo-Effekt so ein bisschen nichts, aber ob das über den aus eine Wirksamkeit hat. Weil dann weißt du, wenn das betrifft ja Naturheilmittel, oder? Dann weißt du, das Kraut, das heilt oder das ist giftig in dem Moment und so weiter. Also das sind ja, extrem wichtige und spannende Sachen, die da dabei rauskommen. Und warum ich darauf so heikel bin, das wird jetzt schnell persönlich, ist, dass halt bei mir in der Familie, also in der näheren Familie, einen Fall hat von einer Person, die an so einen Guru geglaubt hat und an dem seine Medizin. Und dort hat man auch gesagt, wenn die Person das toll findet, dann ist doch schön und dann hilft es ihr und alles in Ordnung. Bis dann halt eine Krebserkrankung dazugekommen ist und die Person immer noch an diesen Pulver von diesem Guru festgehalten hat und schlussendlich daran gestorben ist. Und das dann mit anschauen müssen, wie man auch nicht mehr darüber reden konnte oder auch nicht gewusst hat, ist jetzt das Ankommen bei dieser Person, dass sie jetzt an dem wird sterben, habe ich extrem schlimm gefunden, weil es wie auch, glaube auch für die Person selber, die Auseinandersetzung mit dem Tod erschwert hat, wo ja trotzdem gekommen ist. Und auch für die ganze Familie, weil man wie nicht mehr ehrlich über das können reden, weil das halt in dem Glaubensgebilde dann verhaftet war, wo gescheitert ist und es hätte nicht sein müssen. Und es ist nicht der einzige solche Fall, den ich kenne. Darum bin ich extrem heikel drauf, wenn es, also, wo ich jetzt eben gerade bei Medizin finde, es muss für mich evidenzbasiert sein, weil der Weg, dass es auch lebensbedrohlich kann werden kann, wenn es nicht ist, der ist kürzer, als man denkt.
Das ist voll, also ja. Das, Das verstehe ich mega, dass das voll auch wie eben halt dann mega viel mit deiner Auseinandersetzung dann über das Thema eigentlich dich auch mega geprägt hat.
Mm.
Und das voll, das also klingt irgendwie mega krass. Eben, ich glaube, bei mir ist es dann halt so, dass für mich ist der Schrecken oder das, wo dann für mich so schlimm oder schmerzhaft ist dann halt ja, die Errungenschaften von unserer heutigen Hightech-Medizin ist ein grosser Teil auch wiederum, dass also das Thema Antibiotika und Antibiotika in den Gewässern und Hormone in den Gewässern und also das führt zu so vielen krassen Nebenwirkungen, ob jetzt für gewisse Menschen in gewissen Momenten oder auch für wie unser Ökosystem, dass ich dort halt trotz allem, auch wenn das ganz viele Menschenleben rettet immer, halt dort gleich auch wie eine tiefe Betroffenheit dann haben von diesen Nebenwirkungen, wo das ganze System mit sich bringt. Mhm. Ich glaube, das gehört für mich wie auch in das Thema. Und eben, wir haben ein riesiges Fach auf da. Fass.
Das Fachfass.
Und ich bin natürlich, also ich merke auch, es hat mich, also es wühlt mich auf. Und es, im Sinn auch von, ja, wir sind uns da nicht in dem Sinn einer Meinung. Und das ist ja auch schön. Also ich meine, wir haben das nicht jetzt das erste Mal in dieser Sendung, also in Flirren, aber wir haben es trotzdem, glaube ich, so als, dass wir wirklich so eine Stunde lang eigentlich wie so eine kritische Auseinandersetzung haben, wo wir wirklich so merken, okay, wir hocken wirklich in anderen Abteilen. Das ist auch voll schön, aber es macht mich auch, also es ist für mich auch schwierig.
Mhm.
Und es ist auch also schwierig, genau, also ich glaube, darum bin ich auch froh, sind wir eben dann gleich auf die Medizin aufgehüpft, weil es ist das Thema, das mich wie vielleicht am meisten auch umgetrieben hat in den letzten Jahren. Und ich habe tatsächlich, es gibt manchmal Momente, wo ich dann mit jemandem, der vielleicht eine ähnliche Position vertritt wie du, wie so ins Gespräch komme. Und es hat dann gegeben, dass ich wirklich gesagt habe, ich rede gar nicht mit dir über das.
Mhm.
Weil wir können gar nicht, also wir werden keine Lösung finden und für mich ist das viel zu aufwühlend und ich habe nicht die Art von guten Argument, weil das ist ja genau wieder in dieser Art von Wissen, sind so die guten Argumente sind halt sehr schlagkräftig und in dem, wo ich glaube, vielleicht mehr mich versuche, so ein bisschen anzupirschen, dort geht es eben fest so um das Unbehagen oder um Gefühl oder um für mich geht es einfach nicht auf oder also es sind dann wie vielleicht ich schaffe es gar nicht.
Du ja nicht. Entschuldigung, ich finde, mit dem hast du ja überhaupt nicht Unrecht, aber was ich meine ist, es steht für mich wirklich auf verschiedenen Blättern.
Voll. Ich glaube, also das habe ich jetzt auch spannend gefunden, nochmal, wenn gerade in dieser Auseinandersetzung jetzt mit dir, dass genau ein Teil von meinem Problem, nenne ich jetzt mal das in Anführungs- und Schlusszeichen, dass ich einfach, genau weil ich nicht so gut gewisse Sachen voneinander kann trennen, also einerseits, weil ich das auch nicht will voneinander trennen, aber andererseits, weil ich es tatsächlich, es ist nicht mega meine Stärke, um dann so zu sagen, okay, ich tue jetzt mal den Gegenstand, den wir darüber diskutieren, mal sehr klein machen, damit wir überhaupt wissen, von was wir reden. Es ist tatsächlich mir jetzt auch mega aufgefallen, genau das, so die Vermischung von diesen verschiedenen Themen ist natürlich dann mega anspruchsvoll, um dann wirklich können, etwas anderem festmachen. Aber was ich eigentlich trotzdem wollte dazu sagen, ist, ich bin dir sehr dankbar, dass wir das jetzt haben können machen und es ist auch allgemein einfach sehr mutig, dass wir jetzt das Gespräch so aufnehmen und hoffentlich dann auch irgendjemand das, also wir uns dazu entscheiden, um das tatsächlich auch auszustrahlen. Nein, also...
Aber ich möchte nochmal zum Verständnis... Also es ist mega schön, dass du das sagst. Ich sehe das genau gleich. Und ich möchte nochmal darauf eingehen, weil ich jetzt so eine Lanze gebrochen habe. So, ich sehe natürlich völlig, und ich glaube, dort kommt das rein, was du Unbehagen und so nennst. Vielleicht dort nochmal zurück zum Thema Hebammen. Geburt, wo jetzt mich vielleicht medizinisch die letzten Jahre auch am meisten umgetrieben hat. Aber... Ich habe zum Beispiel den Kontrast wahnsinnig gefunden zwischen Spitalgeburt und Geburtshaus. Mhm. Ich wollte immer ins Geburtshaus wählen, aber es war dann nicht möglich, aus mega blöden bürokratischen Gründen. Nicht tatsächlich eben bürokratischen Gründen, was eigentlich mit dem gar nichts dürfte zu tun haben, aber es war nicht möglich gewesen. Und habe dann erst bei meinem letzten Kind ins Geburtshaus können. Und wie soll ich sagen, ich meine, dort kickt dann all das rein, was du glaubst, meinst. Also weißt du, du bist nicht mit deinem neugeborenen Baby im Spitalbett und fühlst dich krank in einem Moment, wo du dich eigentlich überhaupt... Also, so dass sich krank fühlen in so einem Spital, rein schon von diesem Umfeld, ist einfach sicher nicht hilfreich jetzt in so einem Fall wie einer Geburt. Also so, das Ganze, wie das inszeniert ist von mir aus, finde ich ganz klar wie du, ist in sehr vielen Punkten, das weiss man aber glaube auch, irgendwie nicht dieser Sache wirklich nicht dienlich. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich glaube, es wäre jetzt unfair zu sagen, dass das niemand auf dem Schirm hat in diesem Bereich. Aber, das hat man schon auf dem Schirm. Und es gibt natürlich auch Probleme wie Hygiene und, warum das gewisse Zeug nicht geht. Aber einfach so der Unterschied, wenn du kannst krank sein an einem Ort, wo du dich wohlfühlst und wo schön ist, oder eben nicht mal krank sein, sondern jetzt im Fall von einer Geburt, wenn du das jetzt nicht in so einem sterilen Spitalumfeld musst erleben, sondern es eine andere Option dazu gibt. Mhm. Ich glaube, der Effekt davon ist riesig. Und die Wirksamkeit, dass man das in etwas einbettet, wo sich die Leute drin aufgehoben fühlen. Und ich glaube, das Unbehagen, das du beschreibst, ist in diesem Punkt hundertprozentig berechtigt. Also, weißt du, so, da gibt es für mich extrem viele Bereiche, wo ich würde sagen, ja, dort in einer utopischen Welt müsste in diesem Punkt mega viel gehen. Also, es müsste mehr Zeit da sein, was wir schon angesprochen haben, es müsste ein schöneres Umfeld sein, es müsste, das hat auch wieder mit Zeit zu tun, mehr auf die Leute eingegangen werden, es müsste, wie du sagst, hast mehr erklärt werden, es müsste vielleicht, das wird ja im Ansatz mit so, wie sagt man denn, so Spitalseelsorge oder so, ja auch ein bisschen gemacht, aber das müsste noch viel mehr Raum haben, dass man irgendwie die Leute auch auf einer psychologischen oder spirituellen Ebene in so Situationen begleitet. Das müsste alles viel, viel mehr Raum haben. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich darauf eingegangen ist, wenn es ums Mittel selber geht. Dann, oder um den Käfer oder um die Krankheit oder was auch immer. Dann will ich das durchgecheckt sehen. Wenn es aber darum geht, wer sitzt, wenn es mir schlecht geht, neben meinem Bett und erklärt mir, was los ist und nimmt sich Zeit für das und bringt mir einen Tee, dann will ich auch jemanden, der ein gutes Erfahrungswissen hat, wie man mit Menschen umgeht.
Genau, oder wo irgendwie das Gefühl hast, die Person hat sich vielleicht auch mal mit seinen Emotionen beschäftigt, genau. Oder eben hat wie so... ist auch wie so geschult im Empathie, oder? Genau, ja. Diese Sachen. Voll. Also ich habe noch so 23'000 andere Sachen auch noch
Ich glaube, wir sagen. Müssen auch ein Wissen 2 machen.
aber ich finde, nein, also eben grundsätzlich bin ich dir auch voll dankbar, weil ich finde, also ich glaube, wir haben jetzt das Gespräch auch geführt und wir sind wie, also es sind ja nicht nur wir zwei, sondern das sind ja Positionen, wo glaub, sehr viele Leute irgendwie wie kennen. Dass man mit jemandem an den Tisch hockt und dann merkt, aha, da ist jetzt jemand, tut mega eben für das argumentieren und da ist jemand auf der anderen Seite. Und so ein bisschen, wie kommen wir eigentlich in dem innen dann gleich wieder in eine Verbindung? Ich glaube, dort, das ist etwas, wo wir eh üben müssen. Weil ich glaube, das ist das, wo mir halt schon mega oft auch passiert, dass ich dann eben merke, entweder ist jemand gar nicht in meinem Boot und nicht meiner Meinung. Und dann komme ich schnell mal so in das, oh nein, da mag ich gar nicht darüber diskutieren, das ist eh viel zu anstrengend. Mhm. Oder es ist so, wir sind uns eh recht einer Meinung und tüdelü und tadala und wir zwei sind uns auch viel einer Meinung. Aber es ist schon noch recht herausfordernd und spannend und auch mega wichtig, genau auch eben dort können, miteinander in einer Art Verbindung halt können, etwas auseinandernehmen und irgendwie herausfinden, wo wir dann zusammen können angehen können. Eben auch wieder jetzt vielleicht auf in utopische Gefilde, was es dann bräuchte. Das finde ich, hast du jetzt vorhin auch recht schön formuliert.
Mhm.
Voll.
Puh, ja, das war ein wilder Ritt gewesen, wie du würdest sagen. und wir sind jetzt, was du eigentlich ausdrücklich nicht hast wollen, und das tut mir leid, in der Medizin hängen geblieben.
Stopp, das muss ich schnell berichtigen. Das habe ich nicht ausdrücklich nicht wollen, sondern jetzt denke ich, es ist eigentlich wie völlig klar gewesen, weil es ist halt das Thema, das mich mega bewegt. Mhm. Und schlussendlich ist es auch fast ein bisschen logisch, sind wir in dem hinein gelandet. Also ich glaube, das ist manchmal ja einfach so ein bisschen das Gesetz. Man landet eigentlich einfach dort, wo halt am meisten ja, Lebendigkeit drin ist. Also oder hoffentlich machen wir das ja mal in unseren Gesprächen.
Genau. Aber wir sind in dieser Ecke verhangen. Also wir haben nicht Wissen über alles innen besprochen, sonst das Eckli von diesem Thema wissen. Ich will noch eine Buchempfehlung spontan aussprechen, weil ich bin nicht vorbereitet auf diese Sendung. Und zwar von der Dr. Med Nathalie Grams, «Was wirklich wirkt? Kompass durch die Welt der sanften Medizin». Finde ich ein super Buch zu dem Thema, wo wir eigentlich jetzt gerade darüber geredet haben, weil sie auch, sie ist Ärztin und Homöopathin gsi und so und kennt sich darum mit diesen Feldern extrem gut aus und ist dort eigentlich auch sehr offen, aber geht es halt eben evidenzbasiert durch, was wie funktioniert und was wie angeschaut wird und wieso. Kann ich sehr empfehlen.
Voll, danke vielmals.
Danke dir. Und jetzt kommen wir zu «Wo stehen wir?».
«Wo stehen wir?».
«Wo stehen wir?». Hey Vera, ist mir gestern aufgefallen, ich glaube, dank dir nehme ich dieses Jahr den Frühling so fest wahr, wie ich glaube noch selten.
Wow, das ist dann ein schönes Kompliment.
Ja, wirklich.
Danke. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, 6, 7 Jahren oder so, bin ich mal in Wädenswil unterwegs gewesen. Und es ist auch gerade so, es war ein bisschen später gewesen im Frühling, nämlich es haben so die Krisebäume haben geblüht.
Mhm.
Also alles war am Blühen gewesen. Und dann bin ich so einer wirklich sehr alten Frau begegnet. Und ich war gerade so an einem Krisebaum, einem blühenden, so am Anstaunen gsi und habe ich noch das Vögelchen gesehen. Und dann blieb die alte Frau so stehen und sagt so zu mir, gellet sie, es ist einmalig. Und mich hat das so berührt, dass eine Person, die mindestens 80 Mal einen Frühling erlebt hat, einfach so findet, wow, krass, es ist so einmalig. Und das ist schon das vom Frühling. Und ja. Jedes Mal denkst du so, wie schön kann es eigentlich sein? Ja, ich habe mega Freude, weil jetzt bin ich die letzten 2 Tage, habe ich das erste Mal bin ich so über die Wiesen, die im Moment noch mega nicht hoch sind, wo man also noch voller Zutrauen darf, drüber latschen. Nachher irgendwann finden es ja dann Bauern und Bäuerinnen nicht mehr so cool, wenn man über die Wiesen latscht. Aber jetzt gerade geht das super. Und wenn ich so bin sammeln, Wildkräuter sammeln, zum Pflänzchen in Salat tun und zum sie in die Linse reinschmeissen und habe einfach schon wieder so Freude, weil obwohl es ist ja immer noch, es ist mega kühl und es ist wirklich noch nicht viel Wärme da gewesen, dass die Pflanze hätte können wachsen und trotzdem eben ist so für alle die, die jetzt da auch schon so ein bisschen drin sind oder Lust haben, um das Jahr ein bisschen mehr machen, so Gänseblümchen, Vogelmieren, wilde Schnittlauch, Sauerampfen und. Also es sind schon mega viele Sachen, sind am Führen ploppen. Und bei mir geht jetzt auch so ein bisschen die Zeit los, wo ich so ein bisschen Ausschau halte nach so guten Örtchen, wo ich dann so den ganzen Frühling durch kann, meine Brennnesseln oder meinen Kirsch oder so sammeln. Hast du schon mal Brennnesseln gesammelt? So zum Essen?
Nein.
Nein.
Also ich weiß, dass man es irgendwie so kann am richtigen Ort heben und falten und so, dass es einem nicht weh macht, aber ich will.
Hast du das von mir gelernt?
Nein. Ich habe es gar nicht gelernt. Ich habe es eben gar nicht gelernt. Ah, ich weiß nur, dass genau. Man das könnte, aber ich habe nie die Probe auf Exempel gemacht, wie das geht. Ja. Ja.
Was ich noch wollte sagen, ist für die Bärlauch sammeln, einfach, mir fällt das ja auf, dass mega viele Aronstabblätter sehr in der Nähe wachsen vom Bärlauch. Ich selber habe überhaupt nicht gerne Bärlauch, darum sammle ich es auch nicht.
Mhm.
Aber,
und das sind die giftigen, oder?
Ja, es gibt ja einfach, also es gibt das Maiglöckli, es gibt die Herbstzeitlose und den Aronstab, wo man so ein bisschen sagt,
werden mit Bärlauch verwechselt.
Könnten mit Bärlauch verwechselt werden. obwohl eben der Aaronstab sehr selten genannt wird, was ich ein bisschen speziell finde, weil er ist eigentlich der, den ich finde, wächst am ehesten wirklich genau dort, wo der Bärlauch wächst. Mm. Aber er sieht schon ein bisschen anders aus und trotzdem so von der Art, wie er so ein bisschen daherkommt, könnte man tatsächlich verwechseln. Der Aaronstab ist auch nicht mega giftig. Mm-hmm. Also so, dort sind wir nicht im Gefilde von der Herbstzeitlosen, wo tatsächlich, wenn du einfach ein paar Blätter gegessen hast, dann kann man daran sterben. Mm-hmm. Das ist beim Aaronstab nicht so. Aber ich kann einfach nur mal das will, ein bisschen, ja, wenn ich schon da die Möglichkeit habe, um auch noch ein paar Leute zu erreichen, um einfach so nochmal anschauen in den Büchern, wie sieht denn ganz genau ein Aaronstabblatt aus und wie sieht denn ganz genau ein Bärlauchblatt aus. Dass das schon noch cool ist, wenn man das macht.
Ja.
Ja.
Darum lange ich die Sachen gar nicht erst an. Ich bewundere Leute, die den Mut haben.
Ja, ich finde immer, es ist so eine gute Balance zu haben zwischen Wissen, ja, Vertrauen, Wissen und Respekt, aber eben auch Vertrauen. Mhm. Also auch so, hey, wenn es dann wirklich mal, wenn es mir zweimal jemand gezeigt hat und ich irgendwie auch so ein bisschen in dem bin, dass ich die Sachen schon mal angelangt habe. Also du hast ja dann nicht nur das Auge, das als Sinn dient, sondern du hast dann auch, du hast auch die Hände, die etwas erkennen können. Du hast auch, ja, beim Bärlach wird jetzt kannst du natürlich daran schmecken, aber wenn du ja ein bisschen Bärlauch gesammelt hast, schmeckt dann einfach alles nach Bärlauch. Das ist sicher, von dem her muss man jetzt schon ein bisschen mit der Nase ein bisschen, auch ein bisschen vorsichtig sein.
Mhm, stimmt.
Genau. Aber voll, ich glaube, das ist schon auch, das hat man ja in anderen Bereichen auch. Irgendwann hast du das Gefühl, so moll, jetzt traue ich mir das auch ein Stück weit zu.
Ja. Voll.
Ja, und ganz als Abschluss noch die Einladung, es ist jetzt dann gerade Tag und Nacht gleich, also so um den 21. März herum sind Tag und Nacht genau gleich lang. Und es ist ein guter Moment, falls einem das interessiert. Wenn man will wissen, an dem Ort, wo man zum Beispiel lebt, wo ist jetzt eigentlich ganz genau der Osten und wo ist jetzt eigentlich ganz genau der Westen, wenn man das eine spannende Frage findet, dann ist es jetzt ein guter Moment, um zu schauen, wo geht denn die Sonne auf? Und genau dort ist Osten. Und wo geht die Sonne unter? Genau dort ist Westen. Und allen anderen Teilen des Jahres tut sich ja dann das wieder verschieben. Aber jetzt wäre so ein toller Moment, um das zu beobachten. Und mit dem würde ich sagen: Tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, bis ganz bald.
Ciao, ciao.
Das war «Flirren», ein Podcast über Utopien von der Vera und der Gami. Aufgenommen in Winterthur. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch auf der Plattform eures Vertrauens und lasst uns ein paar Sternchen dort.